Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Servus Michi.
Servus Jordi.
Wir sind, glaube ich, in Aufnahmelaune, beide.
Ja.
Und haben gedacht, wir sitzen uns spontan an dem Freitagvormittag mal zusammen und nehmen eine Folge auf. Und tatsächlich finde ich das Thema sehr, sehr schön, was wir für diese Aufnahme gewählt haben, weil es, glaube ich, zum einen so ein bisschen eine Reflexion ist auf persönliche Erfahrungen und wie viel Mehrwert dieses Thema einem gebracht hat. Und auf der anderen Seite finde ich das einen guten Ansporn für viele, dass sie einfach mehr aus sich herauskommen und einfach mehr fragen. Denn tatsächlich geht es um Fragen stellen.
Mhm.
So das Thema, was ich mir so in der Miller Note damals, also in unserem Ideensammlungstool aufgeschrieben habe, das ist, frag einfach, was soll schon passieren?
Genau, er erinnert mich an, Jordi, kennst du das noch? Ich weiß gar nicht, wie es geheißen hat, der, die, das, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Kennst du das noch?
Ja, klar. Gell?
Was war denn das? Hilf mir mal.
War das nicht so ein Kinderlied einmal?
Doch, irgendein Kinderserie.
Ich kenne das eigentlich nur als Kinderlied.
Ja, oder? Stimmt. Aber passt genau, trifft es absolut.
So ein bisschen als Hintergrundgeschichte, warum mir das Thema eingefallen ist damals, das war so die Zeit Ende 2022, Anfang 2023, also gerade so um diesen Jahreswechsel herum, und ich war irgendwie so auf der Suche nach neuen Themen und wollte dieses Thema eigentlich für mich selber aufnehmen, weil das so die Zeit war, wo wir irgendwie so eine Ruhephase gehabt haben, und ich habe mir gedacht, ja, nimmst so ein paar Folgen selber auf. Und habe das dann tatsächlich aufgenommen, aber war nicht so wirklich zufrieden damit und habe mir dann gedacht, naja, verschiebst es lieber, weil es ist vielleicht so ein Thema, was man am besten gemeinsam bespricht, weil ich eigentlich dann auch bemerkt habe, dass du ja auch in deiner Vergangenheit Kooperationen und Projekte an den Start gebracht hast, die daraus resultieren, dass man einfach in erster Linie mal überhaupt Fragen stellt und zum anderen dann mal die richtigen Fragen stellt und da wirklich in eine persönliche Kommunikation geht und ja, was sich da so daraus entwickelt, ob das jetzt tatsächlich Kundenaufträge sind oder auch persönliche Erfahrungen, die einen im Fachlichen extrem weiterbringen und einen extrem reifen lassen, und das alles nur, weil man einfach gefragt hat.
Genau, und, schön formuliert.
Was kannst du da für dich erzählen, was das Thema Fragen stellen, auf andere zugehen und mit anderen sprechen auch generell, das geht ja immer so Hand in Hand. Was hast du da für dich in deiner Lebenszeit oder in deinem handwerklichen Schaffen, sagen wir es mal so, mitgenommen?
Sagt es ja eh schon recht schön, gell? Oder es, wenn man jetzt so an den Gedanken, das Fragen zu stellen, bedeutet ja schon mal Mut. Das bedeutet ja absolut so das echte Leben, weil wenn ich Fragen stelle, dann bereite ich mich ja auch vor, was ich frage, egal in welcher Lebenslage. Ich bereite mich vor, was ich frage. Ich bereite mich ja nicht vor. Ich frage spontan und nimm jede Konsequenz da auch an. Und Fragen stellen kann aber auch aufregend sein, und es kann natürlich auch extrem den Horizont erweitern, und es kommt nicht selten vor, dass auch was total Unerwartetes passiert, gell? Nämlich, dass man eben, wenn man da optimistisch rangeht, auch alle Türen und Tore öffnen kann, indem man nur Fragen stellt. Und ich habe das in meinem ganzen Leben eigentlich sowohl jetzt Berufsleben als auch privat. Also ich glaube, ich bin schon jemand, der viel Fragen gestellt hat, jeglicher Art, und damit immer irgendwie positiv weitergekommen bin. Ich würde sogar sagen, ob's heute ein Problem ist, sogar, mir kommt immer vor, vor allem junge Menschen fragen viel zu wenig. Das kann man jetzt sagen, liegt's grundsätzlich an der Empathie, liegt's an der fehlenden Neugierde oder ich weiß es nicht, aber mir kommt vor, als ja, hat's auch was mit der Komfortzone zu tun. Ich glaube schon, im Beruflichen definitiv, weil wenn ich Fragen stelle, dann bedeutet es ja auch, dass ich dranbleiben muss. Gell? Dann kann es ja sein, dass ich irgendwo den nächsten Schritt tun muss oder wieder aktiv werden muss. Also kommt man oft vor, das frage ich lieber nicht oder fragen manche lieber nicht, damit es nicht irgendwo den nächsten Schritt noch gehen müssen. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass zu wenig gefragt wird heutzutage.
Ja, also ich habe das für mich persönlich erlebt, dass so eines der Hauptgründe, warum keine Fragen gestellt werden, ist, dass man einfach andere nicht nerven möchte oder denen zur Last fallen möchte. Mir geht es auch oder mir ging das ganz oft so. Und das hat da natürlich auch damit zu tun, welche Atmosphäre im Arbeitsumfeld herrscht und welche Stimmung derjenige ausstrahlt, den du fragen möchtest. Also Ich habe so viel Personen schon kennengelernt, die so diese typische Tontechniker-Ausstrahlung gehabt haben. Und ich nehme das Beispiel eigentlich immer ganz bewusst her, weil wenn du auf einer Veranstaltung bist oder du bist, also ich gehe öfters mal mit meiner Frau zum Konzert oder so nach München. Und
was haben die denn angestellt, dass denen das so völlig an der Backe klebt, gell?
Ja, genau. Also das sind so Menschen, die halt die totalen Koryphäen in ihrem Fach sind und da wirklich immer mordsviel auf die Beine stellen, aber halt immer mit einer Miene rumlaufen wie 7 Tage Regenwetter und von ihrer Augenpartie schon ausstrahlen, so hey, wenn du jetzt ein Wort zu mir sagst, dann schallert's. So, und die dann für die alles gefühlt schief läuft und alles ist schlimm und jeder nervt nur noch und alles ist, jeder andere ist Laie und keiner kennt sich aus, keiner macht's gescheit und so. Also Tontechniker wirklich, die strahlen für mich das aus, was einen daran hindert, Fragen zu stellen.
Das stimmt aber wirklich, Charlie. Ich muss jetzt schnell reingrätschen, habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt? Als wir damals an unseren größten Auftritt so gehabt haben, da haben wir auch einen Tontechniker gehabt, habe ich dir die Geschichte schon erzählt mit der Pizza.
Nein.
Ja, ich weiß, da haben wir, also wir als Bandmitglieder haben wir da noch die Bühne mit aufgebaut und so riesen Scanner an die Traversen gehängt und super schwer gewesen. Und dann haben wir gleich mal einen kaputt gemacht, haben wir so einen Spiegel zerstört und dann war der schon so genervt und auch wieder das absolute Leiden im Gesicht gehabt, gell? Und jede Antwort war immer nur so,
immer ja, nur genau, so genau.
Fast wie so ein Löwenschrei. Und dann irgendwie gegen Abend hin nach dem Aufbauen haben wir gefragt, wir bestellen uns eine Pizza und haben gesagt, was magst denn du für eine? Und dann sagt er nur so aus der völligen königlichen Arroganz raus, die beste. Er hat dann gesagt, nehme ich die beste Pizza. Das war dann so das Heimzahlen, was man ihm alles angetan hat. Weißt, hat er nicht gesagt, er möchte Salami oder Schinken, sondern nein, er will die beste. Das ist uns so ewig in Erinnerung geblieben.
Unglaublich. Übrigens, Drucktechniker.
Sind die auch so?
Ja.
Oh, nicht, dass man uns jetzt da Feinde machen.
Naja, aber das ist ja nicht, also rein menschlich gesehen sind das oft damit ganz totalen liebe Typen. Also die wenn halt mal von, oder denen, wenn du auf einer persönlichen Ebene entgegentrittst und wenn die mal so ihre emotionale Wand, die sie aufgebaut haben über die Jahre, wenn die mal ablegen, dann sind die total nett. Aber wenn du halt das erste Mal auf die triffst, weil das einfach auch Berufe sind, wo du halt ganz viel mit nervigen Dilettanten oder Laien zu tun hast.
Also stimmt.
Seien wir mal ehrlich.
Stimmt.
Also wenn ich mir da so einen Drucktechniker vorstelle, wo dann irgendein Dahergelaufener kommt und sagt so, hey, kannst du mir das so und so drucken? Und die halt alles für selbstverständlich nehmen und das Beste erwarten und wahrscheinlich auch nur das Wenigste zahlen wollen. Also klar, dass du dann irgendwann nach Jahrzehnten so wirst, aber um das soll es ja nicht gehen. Es geht eigentlich grundsätzlich um diese Stimmung, die die Menschen halt ausstrahlen. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, aber das hindert einen natürlich und gerade auch Neuankömmlinge im Kreativbereich, dass sie halt da Fragen stellen. Das ist eigentlich so der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass man ja dann doch irgendwie das Gefühl hat, so, wenn du da jetzt eine Frage stellst, dann bekommst gleich so dieses Gefühl mit so, oh, was willst du denn jetzt schon wieder? Und hey, sowas muss man doch wissen und das gehört doch zu deinem Beruf dazu. Und das sind halt so, vielleicht schon sogar Mikroaggressionen, die man da ausstrahlt, die einen wirklich daran hindern, einfach zu fragen. Und deswegen kann ich da schon verstehen, warum viele so immer mehr in sich gekehrt sind. Aber ja, die Thematik mit dem einfach in der Komfortzone bleiben und sich nicht trauen und vielleicht auch nicht wollen, das ist natürlich auch schon an der Tagesordnung.
Ich glaube, dass heute schwieriger geworden ist, Fragen zu stellen, weil welche Fragen darf man eigentlich stellen? Und ich glaube, jeder von uns kennt die Menschen, die zu faul sind, selber zu googeln. Mhm. Und das sind Fragen, die gehen für mich gar nicht.
Ja.
Also Fragen, die ich mal ganz leicht online beantworten kann, braucht man niemandem die Zeit stehlen und solche Fragen stellen. Aber ich glaube, dass das viele oft daran hindert, die wichtigen, wesentlichen Fragen zu stellen, die man vielleicht nicht über Google lösen kann oder übers Internet lösen kann.
Ja, mir persönlich ist es oft schon passiert, dass jemand aus der Kollegenschaft mich gefragt hat so, hey, wie macht man das und das oder wo finde ich das und das? Und ich habe dann halt gesagt, du, google es einfach. Mm, oder wenn man irgendwie so ein firmeninternes Wissen, so eine Wissensdatenbank aufgebaut hat, dann verweist man denjenigen einfach drauf. Das ist auch kein Problem. Bevor man da jetzt irgendwie genervt reagiert oder so, einfach offen und klar signalisieren, hey, da und da findest du die Info, schau da mal nach.
Genau.
Weil viele natürlich dann auch so in die Falle treten und dann lang und breit erklären und dann aber hinten raus genervt sind, warum man denn dann immer als menschliche Wissensdatenbank hergenommen wird. Mhm. Ich glaube, da kann man auch ganz viele zwischenmenschliche und kommunikative Signale setzen, um zu sagen, hey, wenn du Fragen hast, frag mich gern, aber wenn das halt Fragen sind, die du dir ganz einfach selbst beantworten kannst mit ein bisschen Recherche, dann lasse ich dich das auch wissen.
Genau, sehe ich auch so, ja.
Was für mich ganz bezeichnend war so in den letzten Jahren ist, das habe ich so bei mittlerweile 3 persönlichen Projekten gemerkt, dass man eigentlich nichts zu verlieren hat, wenn man Fragen stellt. Und dass außer, dass das Gegenüber ablehnend wirkt oder einen ignoriert, nichts Schlimmeres passieren kann. Und deswegen ist für mich das Fragenstellen zu was absolut Normalem geworden. Mir war das immer so ein bisschen ein Dorn im Auge. Also ich wollte selber auch nie irgendwem zur Last fallen und wollte da niemandem die Zeit stehlen. Aber diese persönlichen Projekte, die haben mir so ein bisschen die Augen geöffnet und haben mir signalisiert, dass egal wie und egal wann du an jemandem herantrittst, die Gefahr besteht ja immer, dass du dem gefühlt die Zeit stiehlst. Klar. Also wenn du denjenigen eh schon kontaktierst, dann hast du dem ja schon irgendwo in Anführungszeichen die Zeit gestohlen.
Richtig, ja.
Und dann kannst du genauso gut nachfragen und Sachen einfordern beziehungsweise in taktvoller, diskreter Manier versuchen, die Sachen, die du brauchst, einzufordern für dein Projekt. Und da habe ich schon ganz, ganz interessante Sachen erlebt, von völliger Ablehnung bis hin zu absoluter Bereitschaft der Unterstützung, obwohl man einen gar nicht kennt.
Ja.
Also von beiden Seiten, das war mega, mega interessant.
Ich weiß zum Beispiel aus deinem Podcast-Projekt, die Italian Hand, vielleicht magst du das mal kurz erläutern, wie das war oder was das Thema Fragen, Ablehnung oder Annahme betrifft?
Also das war so mein erstes Podcast-Projekt und überhaupt das erste Mal, wo ich mit Podcasts in Berührung gekommen bin. Ich war so eine ganze Zeit lang mal in so einer Phase, wo ich die italienische Herrenschneiderei, also die klassische Schneiderei, so bewundert habe und bin bis heute immer noch ein Fan davon und habe dann irgendwie so gedacht, hey, ich hätte eigentlich schon einmal Lust, so einen Podcast zu machen, aber über was? Weil es ist immer so die Frage, über was machst du einen Podcast, um nicht irgendwie langweilig zu wirken oder sonst irgendwas. Und irgendwie bin ich dann so durch Recherche links und rechts schauen, hey, so gibt es zudem schon einen Podcast und so, habe ich gemerkt, hey, zum Thema italienische Herrenschneiderei gibt es da noch gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, hey, mach einen Podcast über dieses Thema. Und bin dann halt so im Sinne der Ideenausarbeitung und im Sinne der Konzeption draufgekommen, dass es eigentlich nur spannend wäre, wenn man direkt zu den Schneidern und zu den Unternehmern in diesem Fashion-Segment hinfährt, persönlich, und mit denen Gespräche und Interviews führt, für den Podcast.
Muss man aber dazu sagen, Jody, das sind alles Schneider gewesen, die wirklich für namhafte, riesige Unternehmen, oder? Zum Beispiel?
Genau, also absolutes Luxussegment, da sprechen wir von Selfmade-Unternehmern und Entrepreneure, die für sich selber Bekleidungs- oder Accessoire-Marken aufgebaut haben, die dann in den gefragtesten Fashion-Magazinen der Welt erschienen sind, bis hin zu Webereien und Stoffverarbeitungsfabriken, die für Chanel und für Dolce & Gabbana produzieren. Also das war wirklich ein breites Spektrum und meine Herangehensweise war halt da wirklich Kaltakquise, weil ich hatte ja keine Beziehungen zu irgendwem in der Fashion-Branche. Ich bin da wirklich ein No-Name gewesen und nicht einmal Journalist gewesen, kein renommierter Podcaster, nicht überhaupt nichts, also gar keine Berührungspunkte gehabt und habe halt einfach E-Mails geschrieben, bin auf LinkedIn, hab die Leute gestalkt tatsächlich, also im Sinne von hab die halt irgendwie rausrecherchiert, hab denen Anfragen geschickt und hab denen dann auf Kaltakquise-Basis Nachrichten geschrieben, möglichst persönlich, möglichst demütig und möglichst mit dem Bezug auf dieses leidenschaftliche Herzensprojekt. Und das hat zu 90% funktioniert.
Was war die Fragestellung oder was war die dann so viel Mut erfordert hat? Also um was ging's? Ob die Zeit für Interview haben oder ob sie genau. Sich da zur Verfügung stellen?
Genau, ich bin relativ schnell auf den Punkt gekommen und habe gesagt, hey, ich mache gerade dieses Herzensprojekt. Ich möchte gerne über die italienische Herrenschneiderei berichten, möchte da einen Podcast machen und möchte die Menschen interviewen, die die ganze Arbeit dahinter leisten. Und Italiener lieben das, wenn man ihr Handwerk und ihre Tradition wertschätzt. Und genau das habe ich in meiner Kommunikation einfach immer ausgedrückt von Beginn an. Und das war auch so der Aufhänger, warum die Leute dann tatsächlich drauf angesprungen sind und gesagt haben, mach mal. Und das Ende vom Lied war dann, dass ich mir eine Woche freigenommen habe von meinem Job und in dieser Woche nach Mailand gefahren bin mit dem Bus und dann mit 21 Kilo Gepäck bin ich dann durch die Stadt und bin dann zu den Schneidern in die Ateliers rein und habe dann dort die Interviews geführt.
Wie viele Anfragen, wie viele Zusagen?
Boah, Anfragen waren, glaube ich,
ungefähr
30 und Zusagen waren 12 oder 14.
Nicht schlecht, oder? Also
ja.
Fragen lohnt sich, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, absolut. Also tatsächlich hat so die Corona-Pandemie dann wirklich so einen Stein in den Weg gelegt, weil das Projekt ist dann tatsächlich komplett im Nichts versunken. Aber trotzdem ist ein tolles Projekt, ein toller Use Case auch für mich persönlich daraus entstanden, den ich immer noch auf meiner Website beschrieben habe. Und hat mir extrem viel gebracht. Auch wenn ich da überhaupt keinen Also der Podcast, den gibt es eigentlich so gar nicht. Den gibt es eigentlich nur so auf Mixcloud, weil das die einzige Plattform ist, wo man nichts zahlen muss fürs Hosting. Und ja, der hat keine Reichweite generiert, aber das war trotzdem einfach für mich ein großer, großer Lehrpunkt, wenn es darum geht, Fragen zu stellen. Und gerade in den Folgeprojekten, dann als ich einen Videografen angeschrieben habe, der für eine sehr, sehr bekannte Rennrad-Influencerin arbeitet, die in ihrem Segment, in ihrer Nische über 100.000 Follower hat und eine riesige Reichweite hat, auch da habe ich durch gezielte Fragenstellung und durch offene, ehrliche Kommunikation ist daraus wirklich eine dauerhafte Zusammenarbeit entstanden, was darin gemündet ist, dass ich bis heute monatlich von der Influencerin ihre Vlogs für YouTube schneiden und aufbereiten darf. Also ganz, ganz tolle und auch produktive und kreative Zusammenarbeit, von der ich tatsächlich immer noch profitiere und zehre. Also mega gut.
Sehr cool. Also Fragen stellen lohnt sich wirklich immer, gell? Es ist echt so.
Ja.
Ich sehe das auch in meinem Umfeld, also alles, was ich je erlebt habe mit Locations für Film, Fotoshootings oder auch Models an sich. Also immer dieses direkte Fragen, dieses Hosen runter und sich öffnen und sagen, Entschuldigung, ja, in höflicher Form einfach führt doch immer zum Ziel. Also ich habe das noch nie anders erlebt im ganzen Leben. Also ob es jetzt um private Themen ging oder berufliche, immer, es
Das
funktioniert immer.
heißt, mich hier vor jeder Zusammenarbeit im ersten Kundenmeeting erstmal Hosen runter
Genau.
und Hosen runter
Und
und
fragen, macht euch das was aus?
das kann ich mir so richtig
Die
gut vorstellen.
Reihenfolge
So.
ist wichtig.
Vor allem da ist dann, also was das Offensein angeht, bekommt eine ganz andere Bedeutung.
Und
Aber ja, genau, das ist der Punkt, ja.
übrigens war ich gestern beim Mittagessen, kurze Anekdote im Münchner Hof und hab mich dann wieder an unser Gespräch erinnert, Charlie, dass wir mal neue Fotos machen wollen, fürs Netzwerk und so. Und hab dann gleich für das Karls, für die Bar, nachgefragt, ob wir da denn ein Fotoshooting machen dürfen. Und selbstverständlich, natürlich,
Ja,
kam die
mega.
Antwort, na klar. Also, das zum Thema, lohnt sich Fragen stellen? Ja, logisch, sowas von, gell?
Ja.
Weil so wie mein Wald reinschreit, so kommt er wieder zurück und das, ja. Also das nur nebenbei. Natürlich können wir das machen und ja, müssen wir es nur tun.
Ja, mega. Also freue mich auch schon richtig drauf, wenn man da auf speziell für das Netzwerk dann sehr, sehr stimmungsvolle Fotos rausbringen können, weil das Karls ist ein total cooles Restaurant oder so eine Bar bei uns in der Gegend. Also da reden wir von so richtig coolen Lounges mit so diesen mediterranen Steinmauern
Genau.
und cooler Beleuchtung. Also das ist wirklich stimmungsvoll und gar nicht so groß eigentlich. Also das ist wirklich relativ überschaubar von der Fläche her. Aber diese Stimmung ist halt wirklich, wirklich cool.
Ja, und man merkt auch, wenn man richtig fragt oder wenn man richtig Fragen stellt, gell, dann leuchten auf der Gegenseite auch gleich mal die Augen. Also
Ja.
man kann auch auf der Gegenseite dann gleich mal Begeisterung entfachen, gell, so ist es nicht.
Das einschlägigste oder die einschlägigste Erfahrung, die ich gerade wieder mit dem Thema Fragen stellen mache, ist ja wieder mein Buchprojekt. Dieses Buch, das ich schreibe in diesem Extremsportsegment von Freestyle Motocross. Und das ist auch so eine Sache, wo ich jede Woche Erlebnisse habe, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, wie weit man kommt, wenn man richtig Fragen stellt und einfach offen und ehrlich über sein Projekt und seine Beweggründe auch erzählt. Das ist unglaublich. So eine kleine Anekdote vielleicht, dieser Sport der hat ja relativ frische Vergangenheit, also der ist Mitte der 90er eigentlich entstanden. Und die ersten Sportler, die diesen Sport oder diesen Nischensport begründet haben, die sind ja heute immer noch relativ gut vernetzt in der Szene. Ein paar üben den Sport immer noch aus und sind aber schon 40. Also das ist unglaublich. Und andere wiederum, die sind völlig fern von der Szene und haben halt schon Familie, haben ihr eigenes Privatleben, haben Knochenjobs, die sie durchführen müssen von früh bis spät. Also die arbeiten da tatsächlich am Bau draußen und sind wirklich da sehr eingeschränkt, was ihre Verfügbarkeit angeht. Und da war ich ganz oft so, dass ich mir gedacht habe, hey, ich kann die doch jetzt nicht da aus ihrer Tätigkeit rausreißen und ihnen da die Zeit stehlen, weil die konzentrieren sich natürlich auf die Arbeit und auf die Familie. Das ist denen wichtig. Und da habe ich mir schon am Anfang gedacht, so, hey, soll ich die jetzt da wirklich quasi anhauen für das und fragen, hey, wie wäre es denn da mit einem Interview oder wie wäre es denn da mit einer Zusammenarbeit? Aber ich habe das gemerkt, man muss richtig Fragen stellen und man muss dann auch so eine gesunde Beharrlichkeit zeigen, dass man auch signalisiert, hey, ich meine es ernst damit.
Ja, und ich glaube,
ich möchte dir zwar nicht zu nahe treten und ich möchte jetzt an dir zu sehr auf die Nerven gehen, aber ich brenne für das Projekt und deswegen möchte ich das schon mit dir machen und deswegen muss ich da dranbleiben.
Weißt du, wann ich glaube, dass das einfach perfekt funktioniert? Wenn auf der anderen Seite ankommt, ich interessiere mich für dich.
Ja, genau. Und
das ist, glaube ich, der Schlüssel. Also wenn es immer nur eigennützig ist oder immer nur so offensichtlich, wenn man irgendwie einen Vorteil aus irgendwas zieht, also wenn man fragt, ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Aber wenn man letztendlich, wenn es um Empathie geht oder wirklich um wirkliches Interesse, eigentlich interessiere ich mich für dich, für deine Arbeit, für deine Person, für dein Denken, ich glaube, dann bist du nie falsch dran, nie.
Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Und das ist auch so der Hauptgrund oder der Hauptfaktor, warum ich jetzt gerade bei dem Thema Buch so viele Menschen aktivieren kann. Das ist unglaublich, wenn man das mal im Detail erzählen würde. Ich vernetze mich da gerade mit Fotografen, mit Sportlern, mit Event-Organisatoren, mit Leuten, die ganze Strecken bauen, mit Personen, die Magazine gegründet haben, die Chefredakteure sind oder waren. Und egal in welchem Bereich da jemand aktiv ist, alle sagen, ja klar, ich freue mich, wenn ich dir helfen kann.
Und warum? Und warum? Weil?
Naja, natürlich, weil es in erster Linie von meiner Warte aus um den Sport selbst geht. Mhm. Und die Leute, die ich kontaktiere, die sind selber leidenschaftlich in dem Sport dabei und brennen für den Sport. Und die sind dann natürlich gleich mit dabei, wenn da jemand da ist, der sich für den Sport mit einsetzt.
Also Leidenschaft sind immer wieder dabei, gewinnt immer.
Genau, richtig. Und ich habe mir das letztens tatsächlich während dem Duschen so gedacht, dass diese Herangehensweise, wie ich sie jetzt gerade erlebe, bei mir zu 100% nicht überall funktionieren würde. Mhm. Also du hast mir mal in einem Gespräch so gesagt, so hey, ich wäre da total gute Verkäufer oder irgendwie so.
Nee, du wärst nicht, du bist das.
und ich glaube, ich würde das ganz stark hinterzweifeln, weil das ganz viel damit zu tun hat mit welchem Hintergrund oder mit welchem Kontext das Ganze durchgeführt wird.
Klar.
Ich merke bei mir selber, dass ich für Projekte, für die ich absolut brenne und die ich aus einer totalen Begeisterung heraus in Gang setzen möchte, komplett andere Handlungs- und komplett andere Handlungsweise an den Tag lege, wie für Sachen, die mich jetzt so semi-mäßig
ja, ist ja nur logisch, aber eigentlich geht's ja um das. Man soll sich ja sowieso eigentlich idealerweise nur dem widmen, dass man auch wirklich, wo man wirklich seine Leidenschaft so reinpackt, weil wir würden ja eh nichts verkaufen, wo man nicht dahinter stehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, also genau. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie Vertriebler sind und jetzt alles irgendwie irgendwelchen Menschen verkaufen müssen oder sollen. Das wird sowieso nicht gehen. Und wie ich einmal sage, wenn man nie ans Monetäre denkt, sondern immer an den Nutzen, an den Vorteil für den Kunden oder an das Projekt an sich, also immer die Leidenschaft ganz vorne anstellt, dann gewinnt man sowieso immer. Immer.
Ja. Und weil du vorhin gesagt hast, zu den Menschen den Vordergrund rücken, das fällt mir bei den Sportlern oder auch bei den Fotografen ganz deutlich auf, dass die, also gerade die Fotografen, muss ich sagen, weil die sind in dem ganzen Sportsegment eigentlich ganz oft übergangen worden. Natürlich, weil die Magazine und die Fernsehsender und so weiter, die wollen ja halt so maximalen Profit draus schlagen und engagieren dann, dann engagieren wir halt den Fotografen und schick uns die Fotos zu und dann passt es wieder und dann verabschieden wir uns wieder und du bist nicht mehr wichtig, so quasi.
Ja.
Und wenn man jetzt so signalisiert, hey, ich möchte dich als Fotografen da bewusst in den Mittelpunkt rücken, weil du ja ganz mit deinen Fotos da so viel Geschichte festgehalten hast und einen großen Teil dazu beigetragen hast, dass der Sport so groß geworden ist, wie er halt eben geworden ist, merken die auf einmal, hey, ich zähle ja für den doch und ich war scheinbar doch irgendwo wichtig in dem ganzen Netzwerk. Und
dann war ist das Feedback ja dementsprechend, gell, hast du ja eh erzählt.
Richtig, genau. Dass und dann das ist der Faktor Mensch, wenn man den in seiner Projektplanung immer mit berücksichtigt und das auch mit in die Kommunikation und in die Fragestellung mit einbaut, also dann bekommt man zu 99% wirklich nur positives Feedback.
Ja.
Und das restliche 1% sind halt Leute, die aufgrund von schmerzhaften Erfahrungen so misstrauisch geworden sind und so pessimistisch geworden sind, dass die halt nichts und niemandem trauen. Aber das ist wirklich nur ein ganz, ganz geringer Teil.
Ja, vielleicht ein kurzer Teaser. Bleiben wir doch nochmal bei den Fotografen. Wie du sagst, wenn du da deine Fragen gestellt hast oder auch ein Vertrauensverhältnis dadurch aufgebaut hast, wenn ich das kurz anteasern darf, und dann hast du ja teilweise Dinge erlebt, dass die dir hunderte Gigabyte an Fotos zur Verfügung stellen, obwohl man sich erst kurz kennt und so weiter. Was hältst du davon? Jordi, mach mal einen Teaser für eigene Folge, was dieses Buchprojekt oder diese Sportlerszene oder vielleicht so gerade den Verlauf deines Projekts betrifft, weil ich das ganz spannend finde, könnte man ja eigene Folge daraus machen.
Mhm, klar.
Oder? Und würde ich sagen, dann beenden wir diese Folge zum Thema Frag einfach, was soll schon passieren an der Stelle, oder? Möchtest du nur was loswerden, Jordi?
Vielleicht ist zusammenfassenden Punkt, also einfach fragen, es klingt so einfach, aber es bewahrheitet sich, es kann einem nichts passieren, wenn man Fragen stellt. Wichtig ist halt nur, den richtigen Beweggrund zu haben und auch ein gewisses Feingefühl in der Kommunikation zu haben. Also wirklich dieses Gespür zu entwickeln, wann ist es überhaupt angebracht zu fragen und wenn ich frage, wie frage ich?
Und wer nicht fragt, bleibt dumm.
Genau.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Jordi. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Michi. Dir
auch. Ja, ciao. Bis dann.